Das gleiche in Grün Weekly am 12. Juni 2026. Herzlich willkommen. Los geht's. Timo, was hast du dabei?
Ich habe die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie dabei. Kurz.
Ist sie im Raum?
Die ist nicht im Raum, nein, im Handlungsraum. So. Nee, die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Die wurde vor kurzem ja mehr oder weniger beschlossen, in Anführungszeichen. Es gibt noch ein paar Diskussionen darüber, aber die wollte ich mal vorstellen. Mehr Kreislauf statt Wegwerfgesellschaft. Die Bundesregierung macht ernst, zumindest ein bisschen. Ja, über die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, kurz, ich sagte es schon, NKWS genannt, wird in Berlin aber nicht erst seit gestern diskutiert. Das macht man schon in Berlin schon tatsächlich ein bisschen länger. Schon die Ampelkoalition hatte sich vorgenommen, Deutschland stärker auf eine Kreislaufwirtschaft auszurichten. Statt Rohstoffe einmal zu nutzen und anschließend zu entsorgen, sollen Produkte länger genutzt, repariert, wiederverwendet und recycelt werden. Im Sommer 2024 legte das Bundesumweltministerium einen ersten Entwurf dazu vor. Darauf folgte eine breite Konsultation mit Unternehmen, Verbänden und Umweltorganisationen. Dabei wurde schnell deutlich, alle finden die Idee super. Aber darüber, wie ambitioniert die Umsetzung sein soll, gehen natürlich die Meinungen auseinander, wie so oft. Im Dezember 2024 beschloss das Bundeskabinett schließlich die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Sie ist als langfristiger Fahrplan bis 2045 angelegt. Unter anderem soll der Verbrauch von Primärrohstoffen sinken und das Abfallaufkommen deutlich reduziert werden. Doch eine Strategie allein verändert noch nichts. Deshalb wurde jetzt, im Juni 2026, das lange erwartete Aktionsprogramm beschlossen. Dafür stehen bis 2029 insgesamt 260 Millionen Euro zur Verfügung. Geplant sind unter anderem eine Umsetzungsplattform, Förderprogramme für zirkuläre Geschäftsmodelle, digitale Produktpässe und mehr Recyclingmaterial bei der öffentlichen Beschaffung. Die Bundesregierung sieht darin nicht nur Umweltpolitik, sondern auch Industriepolitik. Hintergrund ist, dass Deutschland bei vielen wichtigen Rohstoffen von Importen abhängig ist. Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft soll deshalb auch die Versorgungssicherheit stärken. Für diejenigen, die uns öfter mal zuhören, ihr erinnert euch mit Sicherheit, ich habe öfter mal solche Studien vorgestellt, die genau das bestätigen. Und im Grunde genommen zahlt auch die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie genau darauf ein. Kritik gibt es allerdings von ganz unterschiedlichen Seiten. Der Bundesverband der deutschen Industrie begrüßt zwar die Richtung, hält das Aktionsprogramm aber für zu zaghaft. Es fehle an klaren wirtschaftlichen Anreizen und an Tempo beim Aufbau von Märkten für Sekundärrohstoffe. Umweltverbände und Organisationen wie Femnet kritisieren dagegen, dass die Strategie zu stark auf Recycling und technische Lösungen setzt. Themen wie Ressourcensparen, längere Produktlebenszyklen, Reparatur oder die sozialen Auswirkungen globaler Lieferketten kämen dabei zu kurz. Gerade bei Textilien und Fast Fashion sei ein echter Wandel nur möglich, wenn auch Konsum und Produktion grundsätzlich verändert würden. Und genau darin liegt wohl der Kern der Debatte. Alle wollen irgendwie mehr Kreislaufwirtschaft. Die Frage ist nur, ob sie vor allem ein Instrument für mehr Rohstoffsicherheit und Wettbewerbsfähigkeit sein soll oder ob sie tatsächlich den Übergang zu einer ressourcenschonenden Wirtschaftsweise einleitet. Versteht, mit dem Kabinettsbeschluss ist die NKWS nicht mehr nur eine Vision auf dem Papier. Die eigentliche Bewährungsprobe beginnt nämlich genau jetzt und wird sich auch in den kommenden Jahren zeigen.
Zum Glück wird es eine Umsetzungsplattform geben. Da ist mein Herz aufgegangen.
So, das war mein Mitbringsel der Woche. Moritz, was hast du denn dabei?
Ja, ich habe einen Hafenstandort mit. Hast du schon mal den Hafen in Heilbronn gesehen?
Der Hafen in Heilbronn? Nee.
Ja, ich auch nicht, aber wird jetzt ein großes Thema. Lidl flaggt ein und Heilbronn wird nun quasi Seehafen. Ach, nicht wirklich. Eine Meldung, bei der man zweimal hinschauen muss, die habe ich im Handelsblatt gelesen. Die Tailwind Shipping Lines, also die Reederei von der Schwarzgruppe von Lidl, hat ihr erstes Containerschiff auf die deutsche Flagge umgeflaggt. Die Panda 001, 276 Meter lang, 5.500 TEU, also eher klein, fuhr bisher unter portugiesischer Flagge zwischen China und Barcelona hin und her und bis Mitte 28 sollen jetzt alle anderen eigenen Schiffe folgen. 5 Neubauten, die Tailwind gerade bauen lässt, gehen dann auch direkt unter deutscher Flagge in Dienst. Kurze Erinnerung, warum Discounter überhaupt eine Reederei hat, falls euch das entgangen sein sollte. Lidl hat Tailwind 2022 gegründet unter dem Eindruck der Lieferengpässe in der Pandemie und aktuell fahren 2 eigene und 9 gecharterte Schiffe, hauptsächlich Ware aus China und Bangladesch, für die rund 12.000 Filialen in Europa. So, warum ist das Ganze jetzt bemerkenswert? Naja, weil die Richtung jahrzehntelang ja eher in die andere Richtung ging. Also deutsche Reeder betreiben rund 1.800 Schiffe. Damit ist Deutschland eine der größten Schifffahrtsnationen der Welt. Aber nur etwa 260 dieser 1.800 Schiffe fahren auch unter deutscher Flagge. Unter portugiesischer Flagge hingegen fast 390. Ausgeflaggt wurde aus den bekannten Gründen niedrigere Kosten, weniger strenge Vorschriften, was die Arbeitsbedingungen an Bord anbelangt, weniger Bürokratie und so weiter. Die deutsche Flagge galt schon so ein bisschen als Qualitätssiegel, wollte sich dann aber doch irgendwie niemand leisten. Dass Lidl jetzt den umgekehrten Weg geht, hat irgendwie wahrscheinlich 3, sag ich mal, Teile einer Erklärung. Erstens, der Kostennachteil ist kleiner geworden. Der Bund hat die Bedingungen für die deutsche Flagge in den letzten Jahren mehrfach nachgebessert. Also nachgebessert aus Kostensicht, ne? Also etwa bei Lohnsteuer- und Besatzungsregeln. Zweitens Geopolitik. Ja, der Bundesverkehrsminister wertet die Umflaggung als Beitrag zur Versorgungssicherheit in Zeiten geopolitischer Spannung. Und naja, ist ja auch intuitiv. Also die Flagge am Heck, die entscheidet ja im Ernstfall dann wahrscheinlich doch ein bisschen mit, welcher Staat sich für so ein Schiff zuständig fühlt, wenn da mal was in den Ventilator gekommen ist. Nach den Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer und in der Straße von Hormuz ist das ja auch jetzt wirklich keine seltene theoretische Frage mehr. Und drittens, und das sagt Tailwind auch selbst, Reputation. Die deutsche Flagge steht weltweit für Qualität, Verlässlichkeit und Resilienz, so der Finanzchef der Reederei. Und dann ist da eben noch dieses kleine schöne Detail der Meldung, der Heimathafen. Denn die Panda 1 ist jetzt das erste Seeschiff mit dem Heimathafen Heilbronn. Heilbronn liegt am Neckar, weit weg von jedem Meer. Und der Hafen dort, habe ich gelernt, ist auch durchaus ernst zu nehmen. Das ist einer der größeren Binnenhäfen des Landes und traditionell stark bei Salz und Baustoffen, habe ich gelesen. Aber die Neckarschleusen zum Beispiel sind für Schiffe bis 105 Meter ausgelegt. Und die Panda 1 misst 276, kann da also gar nicht hinkommen, muss es aber auch gar nicht. Der Heimathafen ist eben ein Registereintrag und keine klassische Anlaufstelle. Dass die Wahl trotzdem dann auf Heilbronn fiel, hat einen einfachen Grund. Denn um die Ecke in Neckarsulm sitzt eben die Schwarzgruppe. Umgeflaggt werden nur die eigenen Schiffe. Die neuen Gecharterten fahren weiterhin unter der Flagge, die deren Eigner gewählt hat. Ich habe mich noch nie so richtig mit dem Thema Flaggenstaat und Register und den daraus folgenden Konsequenzen für Kosten, für Arbeitsbedingungen und so weiter auseinandergesetzt. Bei so einem Containerschiff mit 20 Mann Besatzung ist das jetzt auch kein ganz so großes Thema wie bei einem Kreuzfahrer mit mal eben 1.000 oder 2.000 Besatzungsmitgliedern. Das Thema habe ich gestern Abend dann mal nachgeholt, gerade auch im Kreuzfahrtkontext. Sehr interessant, um das vielleicht ganz wertneutral zu sagen, was man da so liest, warum Dinge passieren oder auch nicht passieren. Verlinkt in den Shownotes, wenn ihr reingucken wollt. Dann gehen wir von der See in die Luft, fliegen ohne Preisschild. 2/3 der Flugemissionen bleiben CO2-kostenfrei. Eine neue Analyse von Transport and Environment, von denen haben wir auch schon öfter berichtet oder über deren Berichte berichtet. Und die Zahl im Titel ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Also für 2/3 der CO2-Emissionen des europäischen Flugverkehrs wurden 2025 kein CO2-Preis gezahlt. Denn der Mechanismus sieht so aus, die Luftfahrt ist zwar Teil des EU-Emissionshandels, aber nur für Flüge innerhalb der EU, sowie in die Schweiz und nach Großbritannien. Wer nach Mallorca fliegt, zahlt also einen CO2-Preis. Wer nach Shanghai fliegt, nicht. Obwohl allein die Strecke Frankfurt-Shanghai in 2025 rund 700.000 Tonnen CO2 verursacht hat. In Summe 195 Millionen Tonnen CO2 aus europäischen Flügen. Erstmals wieder über Vor-Corona-Niveau. Bezahlt wurden 4,1 Milliarden Euro für Zertifikate und dann bleibt eine theoretische Lücke von 8,5 Milliarden, die eben nicht unbezahlt sind oder eher, naja, nicht in Rechnung gestellt, denn es gibt da eben diese Lücke im System. Und die Lücke, also fast kann man schon nicht von Lücke reden, das ist ja riesig, Das ist eine Geschichte über Geduld mit der Branche, denn die EU wollte ursprünglich alle Flüge ab und nach Europa erfassen, setzte die Regel aber kurz nach Inkrafttreten für Drittstaatenflüge wieder aus, um der ICAO, also der Internationalen Zivilluftgesellschaft, Zeit für eine globale Lösung zu geben. Das ist doch immer auch schön, wenn man sagt, ja, aber dafür brauchen wir eine globale Lösung, weil da kann man sich sicher sein, da kauft man sich erstmal Zeit mit. Genauso war es hier. Die globale Lösung heißt nämlich Corsia, gilt erst seit 2024, erfasst nur Emissionen oberhalb von 85% des Niveaus von 2019, also wirklich nur einen ganz kleinen Teil, und arbeitet mit Offsets, die laut einer anderen Studie im Schnitt nur 16% der angegebenen Reduktion tatsächlich erreichen. Die EU hat also ihr funktionierendes Instrument über Jahrzehnte angehalten, um auf ein weitgehend wirkungsloses zu warten. Ist das nicht schön? Und es profitiert jetzt davon ja auch gar nicht die, die so beim Stichwort Billigfliegen im Kopf sind, weil, also die Lufthansa verursachte fast ein Drittel aller Flugemissionen ab Deutschland, rund 70% ihrer Emissionskosten beim unbezahlt. Ryanair zahlt anteilig deutlich mehr, weil die Flüge eben fast komplett im Geltungsbereich des ETS stattfinden. Die Premium-Carrier fliegen an diesem System vorbei und die Billigflieger zahlen. Immerhin, die EU-Kommission überprüft die Ausnahmen dieses Jahr und eine Ausweitung auf alle abgehenden Flüge ab 2027 würde 107 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich bepreisen. Einordnung zum Schluss, die zwei Drittel untertreiben eher noch, denn gezählt wird ja nur CO2 und die Nicht-CO2-Effekte, allen voran eben Kondensstreifen, verdoppeln die Klimawirkung des Fliegens ungefähr und haben bis heute gar keinen Preis. Der Flugverkehr bleibt damit der Sektor, der am schnellsten wächst, am schwersten zu dekarbonisieren ist und am wenigsten für seine Emissionen bezahlt. So, ganz schön depressing. Jetzt brauchen wir was Gutes, Timo, was Schönes.
Ja, ich hole mal wieder eine Rubrik hervor, nämlich Startup der Woche. Wobei Startup, boah, ich glaube, das zählt nicht mehr. Denn es geht heute um Restlos Industrieverwertung, ein Unternehmen, was schon 2008 gegründet worden ist und sich spezialisiert hat auf Industrieverwertung, wie der Name schon vermuten lässt. Ich wurde in den letzten Wochen, bin ich öfter mal auf dieses Thema halt gestoßen, so in normalen Gesprächen. Also, worum geht's? Das Prinzip ist eigentlich ziemlich simpel. Unternehmen haben ja ständig irgendwelche Dinge übrig, ne? Maschinen, Möbel, Lagerbestände, Fahrzeuge oder komplette Betriebseinrichtungen. Und oft landen diese Dinge im Müll oder werden halt verschrottet. Restlos sagt, Moment mal, da steckt doch noch Wert drin. Also übernimmt das Unternehmen die Bewertung, Vermarktung und den Verkauf dieser Assets, meistens dann eben über Online-Auktionen. Käufer können dort gebrauchte Industrieanlagen, Büroausstattung oder Restposten ersteigern, während Unternehmen ihre alten Bestände noch monetarisieren können. Das Spannende daran ist, Restlos verbindet eben Circular Economy mit einem ziemlich klassischen B2B-Geschäftsmodell. Statt neu kaufen geht es um Weiterverwendung und Lebensdauerverlängerung. Und laut dem Unternehmen liegt die durchschnittliche Verwertungsquote sogar bei 98%. Das Geschäftsmodell ist also, Unternehmen zahlen für die professionelle Verwertung ihrer Vermögenswerte. Restlos organisiert den gesamten Prozess von eben Bewertung über Vermarktung bis Auktion und verdient dabei an den Verkäufen und Dienstleistungen mit. Und genau das macht das Startup so interessant. Es ist Nachhaltigkeit ohne moralischen Zeigefinger, sondern mit wirtschaftlichem Nutzen. Weniger Verschwendung, mehr Wiederverwendung und gleichzeitig ein funktionierendes Business. Vielleicht nicht das lauteste Green Startup Deutschlands, aber definitiv eins der pragmatischsten. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal die Scrapbees, die Schrottbienen in den Ring werfen, mit denen wir ja auch schon ein Interview geführt haben vor, weiß nicht, einem Jahr, anderthalb Jahren.
Wahrscheinlich noch machen, viel länger her.
Ja. Oder wahrscheinlich sogar viel länger her. Ja. Wir müssen da nochmal nachgucken. Werden wir auch in den Shownotes verlinken, weil die machen etwas Ähnliches. Und ich denke, beiden sollte auch nochmal eine gewisse Plattform gegeben werden.
So, jetzt habe ich es gefunden. Folge 36 war das, am 5. Juli 24. Wahnsinnig lang schon her.
Eine kurze News zum Abschluss. Großbritannien fördert Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs mit 1 Milliarde Pfund. So eine Meldung von vor zwei Monaten, würde ich fast sagen. Ich habe das irgendwann mal im Mai gelesen. Worum geht's? Das britische Verkehrsministerium, DfT, stellt 1 Milliarde Pfund bereit, um den Umstieg auf elektrische Lkw und Transporter zu beschleunigen. Gefördert werden sowohl die Anschaffung von Fahrzeugen als auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Zuschüsse von bis zu 81.000 Pfund für schwere Lkw bis zu 5.000 Pfund Förderung für elektrische Transporter und bis zu 1.000.000 Pfund für Ladeinfrastruktur in Depots, wobei bis zu 70% der Kosten übernommen werden. Branchenverbände begrüßen die Unterstützung, sehen aber weiteren Handlungsbedarf bei den Betriebskosten. Das Programm soll die Dekarbonisierung des Güterverkehrs beschleunigen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben.
So, und jetzt hören wir schnell auf, denn einer von uns, wir verraten nicht wer, muss jetzt seinen Geburtstagskuchen essen. Happy Birthday, Timo. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show. So, und während ich jetzt hier die Audiodatei nach dem Schneiden kompilieren will, kommt die Nachricht rein, dass SPDI heute den Corporate Net Zero Standard Version 2 veröffentlicht hat. Da haben ja einige schon eine ganze Weile drauf gewartet, wurde viel drüber diskutiert. Für heute ist es zu spät. Wir sprechen nächste Woche drüber, aber ihr könnt ja schon mal reingucken.